SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Die Vereinten Nationen warnen in einem neuen Bericht vor einem Zeitalter des globalen Wasserbankrotts. Damit ist der unumkehrbare Verlust von Süßwasserreserven auf der ganzen Welt gemeint. Hauptverursacher ist demnach die Landwirtschaft. Mehr dazu von unserer New York-Korrespondentin Giselle Ucker.
Viele Regionen verbrauchen pro Jahr zu viel Wasser aus erneuerbaren Quellen wie Flüssen, Böden oder Schneedecken. Noch dazu würden auch langfristige Reserven aus Grundwasser, Feuchtgebieten und Gletschern aufgebraucht. Als Gründe werden vor allem Grundwasserverschmutzung, Übernutzung von Wasserressourcen, Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit oder die Rodung von Wäldern genannt. Noch verschärft werde das Wasserproblem durch die globale Erwärmung. Zu den besonders betroffenen Regionen gehören der Nahe Osten und Nordafrika, Teile Südasiens und der Südwesten der USA. Dennoch sei der Wasserbankrott ein gemeinsames globales Problem.
In Spanien hat es erneut ein Zugunglück gegeben. 2 Tage nach dem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge mit mindestens 42 Toten in Andalusien ist gestern Abend im Nordosten des Landes ein Nahverkehrszug verunglückt. Nach Angaben des Rettungsdienstes kam dabei der Lokführer ums Leben. Fast 40 Menschen wurden verletzt. Aus Madrid berichtet Franka Welz.
Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend östlich von Barcelona. Wie der katalanische Zivilschutz mitteilte, war offenbar eine Stützmauer während eines heftigen Sturms mit starkem Regen auf die Gleise gestürzt und hatte auch den Zug im Nahverkehrsnetz Rodalis getroffen. Der Regionalpräsident von Andalusien, Moreno, beklagte in sozialen Medien eine schwarze Woche und sendete eine, so wörtlich, herzliche Umarmung nach Katalonien. In einigen Gebieten Kataloniens hatten die Behörden wegen des starken Sturms Harry und starken Niederschlägen Alarmstufe Rot ausgerufen. Wegen meterhoher Wellen warnten sie die Menschen auch davor, sich auf keinen Fall Hafenmolen und Stränden zu nähern.
Die syrische Übergangsregierung hat eine neue Waffenruhe mit der kurdischen SDF-Miliz verkündet. Seit Tagen rücken syrische Regierungstruppen im Norden des Landes vor. Eine zuvor verkündete Waffenruhevereinbarung hatte nicht gehalten. In mehreren deutschen Städten hat es am Abend pro-kurdische Demonstrationen gegeben. In Stuttgart versammelten sich laut Polizei 2000 Menschen. SWR-Reporterin Anne Giton berichtet.
Ursprünglich seien nur 20 Teilnehmer angemeldet gewesen, so die Polizei. Mehrere hundert Polizisten waren den Angaben zufolge im Einsatz. Nachdem Teilnehmer Flaschen und Pyrotechnik auf Polizeibeamte geworfen hätten, haben diese im Gegenzug Pfefferspray eingesetzt, hieß es. In Syrien rücken die Regierungstruppen und ihre Verbündeten seit mehreren Tagen immer weiter in Gebiete vor, die von den kurdisch angeführten syrischen Kräften kontrolliert werden. Wegen der zugespitzten Lage dort haben am Dienstagabend auch in anderen deutschen Städten tausende Menschen demonstriert. Kundgebungen gab es unter anderem auch in Mannheim, Frankfurt oder Dortmund.
Bundeskanzler Merz sieht die Ernährungssicherheit in Deutschland nicht mehr als selbstverständlich an. Bei einem Rundgang auf der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche in Berlin sagte er, die Bundesregierung nehme das Thema ernst. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann berichtet.
Ernährungssicherheit sei Teil der Beratungen des neuen Nationalen Sicherheitsrates. Denn, so der Kanzler wörtlich, es ist eben nicht mehr alles selbstverständlich. Der CDU-Politiker sagte, vor diesem Hintergrund sei es wichtig, die landwirtschaftlichen Betriebe zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer von der CSU bezeichnete die Land- und Ernährungswirtschaft als kritische Infrastruktur. Die Lebensmittelversorgung könne empfindlich sein.
Die Debatte über die Krankschreibung per Telefon geht weiter. Der Hausärzteverband warnt jetzt vor einer Abschaffung, wie sie beispielsweise Bundeskanzler Merz fordert. Peter Mühlfeit mit Einzelheiten.
Für den Vorsitzenden des Hausärzteverbands Bayer liegen die Vorteile der telefonischen Krankschreibung auf der Hand. Sie schütze Patienten vor Ansteckung im Wartezimmer, entlaste die Praxen und sei ein bewährtes Instrument, um Bürokratie abzubauen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein höherer Missbrauch durch telefonische Krankschreibungen sei nicht festzustellen. Bundeskanzler Merz dagegen sieht einen Zusammenhang mit dem Krankenstand in Deutschland, der aus seiner Sicht zu hoch ist. Bayer nannte dies eine Pseudodebatte.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund am Abend mit 0:2 bei Tottenham Hotspur verloren. BVB-Trainer Niko Kovac ärgerte sich nach dem Spiel vor allem über die Einstellung seiner Mannschaft.
Wenn du denkst, du kannst in der Champions League gegen einen vielleicht angeschlagenen Gegner so agieren, indem du nur versuchst, mit dem Ball etwas zu machen und ohne Körperlichkeit, dann wird es schwierig. Und ich habe das heute auch nochmal auch eingefordert, aber es hat leider nicht geklappt. Wir sind selbst schuld, denn ich glaube, wir haben jetzt heute nicht unbedingt gegen eine superstarke Tottenham-Mannschaft gespielt. Sie haben das gespielt, was sie spielen mussten, aber das hat auch gereicht, um uns zu besiegen.
Auch Bayer Leverkusen hat in der Königsklasse verloren mit ebenfalls 0:2 bei Olympiakos Piräus. Für Leverkusens Sportchef Simon Rolfes eine vermeidbare Niederlage.
Diese letzte Konsequenz oder dieser Killerinstinkt vom Tor oder in den einzelnen Duellen hat uns ein bisschen gefehlt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist teilweise neblig und trüb, teilweise aber auch strahlend sonnig. Die Temperaturen liegen maximal bei 0 Grad in der Vorderpfalz bis 8 Grad im Südschwarzwald.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Das Jahr mit einem Monat ohne Alkohol beginnen, das nehmen sich viele gerade vor im sogenannten Dry January. Manchen fällt das leicht, weil sie sowieso nur selten Wein oder Bier trinken. Andere werden merken, dieser Verzicht, der ist doch schwerer als gedacht. Und wieder andere werden feststellen, dass ihre Partnerin oder ihr Partner gar nicht mit dem Dry January klarkommt, weil er oder sie sowieso schon zu oft und zu viel trinkt. In unserer Serie geht's heute um den Umgang mit Menschen, für die Alkohol eine Gefahr, ein Problem oder auch eine Sucht ist. Harald Müller arbeitet bei der Suchtberatung der Caritas in Ahrweiler, also in einer Region, in der Wein eine große Rolle spielt. Herr Müller, wie merke ich denn, ob jemand in meiner Familie Alkohol so konsumiert, dass es problematisch wird?
Ja, ein deutliches Zeichen, wenn jemand konsumiert, ist, wenn der Alkoholkonsum im Alltag mehr und mehr Platz einnimmt. Und wenn darüber hinaus unter der Woche oder auch an Wochenenden oder im Urlaub verschiedenste Gelegenheiten genutzt werden, wo vorher vielleicht der Alkohol keine Rolle gespielt hat, aber dann mehr und mehr halt Platz entnimmt und zum Glas gegriffen wird.
Nun konsumiert ja auch nicht jeder mit Alkoholproblemen täglich. Es gibt ja auch Leute, die mehrere Tage nichts trinken und dann aber sehr viel. Kann ich da auch irgendwie erkennen, wann es wirklich mal Grenzen überschreitet?
Also da muss man ganz klar sagen, wenn die Angehörige oder der Angehörige feststellt, dass der Betroffene nach Alkohol riecht oder eine Alkoholfahne hat oder auch atypisches Verhalten zeigt, das können Anzeichen sein, dass da der Alkohol eine Rolle spielt. Und das muss nicht unbedingt täglich sein. Wir haben ja da verschiedene Trinktypen. In dem Kontext ist auch dieser Dry January unter Umständen kein Anzeichen, dass man sagt, okay, wer da die 4 Wochen gut schafft, hat kein Problem.
Gerade in Partnerschaften reden sich manche das dann ja auch mal schön und sagen, ach ja, mein Partner trinkt ja auch nur ab und zu, ja, Manchmal gar nichts. Oder andere trinken noch viel mehr oder ja, sie mag halt ihren Wein zum Entspannen am Abend. Wie schafft man es denn, aus so einem Schönreden rauszukommen?
Ja, man sollte als Angehöriger oder Angehörige auf jeden Fall bei sich, seinen Gefühlen und vor allem bei seiner Wahrnehmung bleiben. Das heißt, wenn ich eine Alkoholfahne rieche oder dieses untypische Verhalten feststelle, da sollte ich auf jeden Fall klar bleiben, mir in einem ersten Schritt auch im Umfeld durchaus Hilfe holen. Da ist auch der Rat unsererseits, sich an die psychosozialen Beratungsstellen oder Suchtberatungsstellen zu wenden, die es ja landesweit gibt.
Der zweite Schritt ist aber dann sicherlich irgendwann, dass man das Ganze auch mal dem Angehörigen kommuniziert. Wie sagt man das am besten? Du säufst zu viel, ist vermutlich nicht der richtige Ansatz.
Nee, um Gottes Willen. Da sollte man eher sich zum einen mal eine Zeit suchen ohne Störung. Das heißt, man sollte gucken, dass man kein klingelndes Handy hat. Man sollte auf jeden Fall in Ich-Botschaften sprechen. Das heißt, von sich und seinen Gefühlen und nicht dem Betroffenen Vorwürfe machen. Dann sollte man auf jeden Fall den Dialog suchen. Das heißt, auch den Betroffenen oder die Betroffene aussprechen lassen. Und vor allem sollte man auch in diese ersten Gespräche keine zu hohen Erwartungen reinsetzen. Weil oft sprechen es Angehörige erst an, wenn es schon, ich sag mal, brisiert, also wenn da schon einiges im Umfeld vorgefallen ist.
Sie sagen schon, man sollte da erstmal natürlich dann nicht zu viel erwarten, dass sich auch gleich was ändert. Ja. Im Idealfall erkennen die Betroffenen irgendwann, okay, ich muss weg davon, so viel zu trinken und auch vielleicht so oft. Was kann ich denn als Angehöriger im Alltag dann machen, um ihnen dabei zu helfen?
Der erste Schritt wäre, das aus der Anonymität rauszuziehen, also das klar zu benennen, wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass man das anspricht bei den Betroffenen selber. Zeigt der Betroffene dann Einsicht, ist es zum ersten Mal ein mutiger Schritt. Dann kann man den Betroffenen Unterstützung anbieten, indem man ihm vorschlägt, okay, ich komme mit in die Beratungsstelle, ich begleite dich bei Kontakt mit der professionellen Hilfe. Oder man kann auch eine Selbsthilfegruppe aussuchen und sich dann praktisch gemeinsam auf den Weg begeben.
Tipps waren das von Harald Müller. Er arbeitet bei der Suchtberatung der Caritas in Ahrweiler. Morgen spreche ich in unserer Serie zum Dry January dann mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung Hendrik Streeck darüber, ob Alkohol in Deutschland teurer werden müsste.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Welt schaut heute nach Davos. Das Weltwirtschaftsforum wird zur Bühne für US-Präsident Trump. Was wird er sagen? Reißt er das, was von der Weltordnung seit seinem zweiten Amtsantritt noch übrig ist, komplett ein? Aus Davos berichtet Geli Hensoldt.
Trumps Rede auf dem Weltwirtschaftsforum soll um 2:30 Uhr nachmittags beginnen. Sie wird angesichts der Pläne des US-Präsidenten für Grönland, den Zollankündigungen und der umstrittenen Idee eines Friedensrats mit Spannung erwartet. Trump wird den Angaben zufolge bei einem Empfang mit Top-Managern zusammenkommen. Auch deutsche CEOs werden dort vertreten sein. Mit dabei ist unter anderem der Chef der Allianz, Oliver Bäte. Dieser erklärte im Gespräch mit der ARD, beim Austausch gehe es darum, nicht nur Probleme zu benennen, sondern auch Lösungen anzubieten. Der Tag gestern war beim Weltwirtschaftsforum vor allem ein Tag Europas. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen skizzierte in ihrer Rede den Weg hin zu einem unabhängigen Kontinent. Der französische Präsident Macron warnte vor einem Zeitalter der Gewalt ohne Regeln. Und auch Kanadas Premierminister Carney sprach vom Beginn einer neuen Brutalität.
Auch die Bundesregierung wird heute auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz vertreten sein. Bundeskanzler Merz reist nach Davos. Er hat sich vorgenommen, dabei mit Trump zu sprechen. Wie das ablaufen könnte, dazu hat sich unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth Gedanken gemacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Friedrich Merz muss in seiner Rolle als Kanzler sehr flexibel sein. Bei den meisten Terminen mangelt es ihm ja kein bisschen an Selbstbewusstsein. Er tritt staatsmännisch auf, lässt andere gerne spüren, wer der Chef im Laden ist. Manche sprechen auch von einer gewissen Arroganz. Die verfliegt aber sofort, wenn es um Donald Trump geht, den US-Präsidenten. Da heißt es aus dem Bundeskanzleramt, Merz versuche mit ihm heute in Davos ins Gespräch zu kommen, wegen der neuen Zolldrohungen gegen Deutschland. Der Kanzler bittet also um einen kurzen Termin, rutscht vom Kanzler auf den Praktikantenstatus. Müssen wir uns also vorstellen, dass Friedrich Merz vor der Tür der Halle lauert, in der Trump am Rednerpult steht, und sobald der die Bühne verlässt, läuft Merz ihm hinterher, als wolle er ein Autogramm von Trump? Naja, ganz so wird es wohl doch nicht laufen, aber ein Donald Trump spielt nun mal in einer anderen Liga als dieser Herr Merz. So viel dürfte klar sein, ein angenehmer Termin wird das Weltwirtschaftsforum für Merz diesmal nicht. Er wird sich freuen, schnell wieder zurück nach Berlin zu kommen, wo er mehr Chancen hat, Chef zu sein.
Auch in Straßburg wird der US-Präsident heute eine Rolle spielen. Das Europaparlament debattiert nämlich unter anderem über die Souveränität der EU angesichts der geopolitischen Lage. Es geht aber auch um das Mercosur-Abkommen, das die weltgrößte Freihandelszone entstehen lassen soll. Eigentlich soll es im Frühjahr in Kraft treten, könnte aber heute nochmal ausgebremst werden, wie EU-Korrespondent Thomas Spickhoffen berichtet.
Es geht um die Frage, ob das Mercosur-Abkommen mit den europäischen Verträgen vereinbar ist. Das wollen zahlreiche Abgeordnete durch den Europäischen Gerichtshof EuGH prüfen lassen und ihn dazu mit einem Gutachten beauftragen. Bis ein solches Gutachten vorliegt, könnte es aber mehrere Monate dauern, vielleicht sogar 1,5 Jahre. Und eigentlich könnte das Parlament erst danach über das Abkommen als solches abstimmen. Das aber würde unter Umständen eine erhebliche Verzögerung bedeuten. Der Ausgang der Abstimmung gilt als offen. Vergangene Woche hatte es bei der Entscheidung auf Ebene der Mitgliedsländer zwar eine Mehrheit gegeben, mehrere Länder stimmten allerdings gegen das Abkommen, darunter Frankreich, Polen, Österreich und Ungarn. Es wird erwartet, dass viele Abgeordnete aus diesen Ländern nun im Parlament für den Prüfauftrag stimmen, was das gesamte Verfahren aufhalten könnte.
Für bestimmte Jobs oder Ehrenämter muss man als Bewerber ein Führungszeugnis vorlegen. Das gibt Auskunft darüber, ob jemand vorbestraft ist. Das Führungszeugnis soll es bald auch digital geben. Einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium will das Kabinett in Berlin heute beschließen. Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Benjamin Großkopf.
Rund 5 Millionen Führungszeugnisse pro Jahr bzw. 20.000 pro Tag stellen die Behörden aus und verschicken sie bislang per Post oder man muss es abholen. Dieser analoge Weg muss bald nicht mehr sein und damit wird, so sagt es das zuständige Justizministerium, eine der wichtigsten Verwaltungsleistungen in Deutschland endlich komplett digital möglich. Haken, man benötigt ein Konto bei Bund-ID, dem zentralen Portal des Bundes für Dokumentenaustausch mit Verwaltungen. Und nach dem Kabinettsbeschluss heute muss das Gesetz noch durch Bundestag und Bundesrat. Und insofern formuliert das Justizministerium nur das Ziel, dass das neue digitale Führungszeugnis noch in diesem Jahr kommt.
Ob das wohl einen Eintrag ins Führungszeugnis geben wird? Die Bürgermeisterin von Niederstetten im Main-Tauber-Kreis, Heike Naber, muss sich am Vormittag vor dem Landgericht Ellwangen verantworten. Der parteilosen Rathauschefin wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Einzelheiten von SWR-Reporterin Rosi Düll.
Die Bürgermeisterin soll die protokollierte Niederschrift einer Gemeinderatssitzung abgeändert haben, und zwar so, dass der Rat ihr grünes Licht für ein Grundstücksgeschäft gab, obwohl dies nicht der Fall war. Strafanzeigen durch Stadträte hatten die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Seit Jahren gibt es Streit über mögliche Kompetenzüberschreitungen und den Umgang miteinander. Naber war zwischenzeitlich vom Dienst suspendiert, konnte aber nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs wieder ins Rathaus zurück. Ein Disziplinarverfahren ruht derzeit. Es sind 3 Prozesstage angesetzt und 8 Zeugen geladen. Ein Urteil wird Ende Januar erwartet, 5 Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Niederstetten.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.